seiner ersten Missionsreise auf dem Weg zurück nach Hause war. Damals hieß Reisen, monatelang auf der Achse zu sein. Das heißt, wenn damals Ulrike und Kajuba sich auf dem Weg nach Rügen gemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich eine Woche gebraucht und sie hätten mitten in der Strecke umkehren müssen, um wieder zur Arbeit wieder zurück zu sein, ohne dort jemals angekommen zu sein. Reisen hieß damals, monatelang auf der Achse zu sein. Und höchstwahrscheinlich kein Wiedersehen mehr in diesem Leben. Weder in Person, noch per Skype oder Zoom oder Threema oder wie auch immer all die technischen Hilfsmittel unserer Zeit heißen. Die erste Missionsreise bedeutet, dass Barnabas und Paulus, zwei Giganten der Urgemeinde, der ersten christlichen Gemeinde, sich auf den Weg gemacht hatten, um die gute Nachricht von Jesus Christus an Orten zu verkünden, die noch nichts von Jesus gehört hatten. Gott ist ja der Schöpfer aller Menschen.
Und er will, dass durch Jesus Christus alle Menschen, egal welcher Herkunft, welches Geschlechts oder was auch immer man nehmen könnte, um Menschen voneinander zu unterscheiden, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie ihre Verlorenheit vor dem Richterstuhl Gottes am Ende ihres Lebens begreifen und deshalb die ausgestreckte Retterhand Jesu Christi ergreifen und sich zu Gott bekehren. Dadurch würden sie zu einem Kind Gottes werden und in das Himmelreich Gottes ganz sicher hineingehen. Und wenn sie dieses nicht tun sollten, dann sagt die Bibel, dann ist jeder von ihnen schon schuldig gesprochen vor eben diesem Richterstuhl des ewigen Gottes. Schuldig gesprochen, weil sie sich nicht dem einzigen möglichen Retter ihres Lebens, dem Sohn Gottes, Jesus Christus, anvertraut haben. Weil dies für alle Menschen gilt, müssen alle Menschen diese Nachricht hören. Diese Nachricht muss deshalb allen Menschen verkündet werden, egal wo sie auf der Welt sind. Um diese Nachricht geht es denn auch deshalb in diesem Buch, in der Bibel, die das Wort Gottes an uns Menschen ist. Und um welche Nachricht geht es hier? Erst einmal um die schlechte Nachricht von der Verlorenheit aller Menschen. Und ich lächle hier eigentlich. Und es ist eigentlich nicht angebracht, weil eine schlechte Nachricht, ich sollte ein tief trauriges Gesicht zeigen. Weil eine schlechte Nachricht ist eine schlechte Nachricht. Ich sage, ich lächle dabei, weil ich schon weiß, was die gute Nachricht ist. Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels. Und es ist nicht ein mir entgegenkommender Zug, sondern das Licht am Ende des Tunnels ist tatsächlich die gute Nachricht, die da kommen wird. Aber deshalb, es gibt eine Nachricht, erstmal die schlechte Nachricht von der Verlorenheit aller Menschen, aber dann tatsächlich auch die gute Nachricht von Jesus Christus, der fähig ist, jeden zu retten, der sich zu ihm bekehrt und ihn als den Retter anruft. So simpel ist es eigentlich. So simpel, wie es der zum Tod am Kreuz verurteilte Verbrecher erlebte, der mit Jesus am gleichen Tag hingerichtet wurde, als der endlich mal seine Lage begriffen hatte und es war, was heißt 5:12, für ihn war es wahrscheinlich 1:30 Minuten vor 12, als er seine Lage begriffen hatte und da er wusste, wer Jesus Christus war, da warnte er sich damals noch in dieser sprichwörtlich letzten Stunde an ihm. Und der Verurteilte sprach Jesus an, bekannte sich und seine Sünde, seine Vergehen, bekannte aber auch, dass er wusste, dass Jesus fähig ist, ihn vor einer ewigen Verdammnis in der Hölle zu retten. Und dieser zum Tod Verurteilte sprach Jesus an und bat ihn um ein ewiges Leben in Gottes Königreich. Und Jesus sicherte ihm dann zu. Jesus teilte ihm die gute Nachricht mit und er sagte zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das, was wir Bekehrung nennen. Ein Hinwenden zu Gott hin, wenn Menschen sich bewusst geworden sind, dass ihn oder sie alle, uns alle, ein faires Urteil vor dem Richterstuhl Christi erwarten wird. Fair heißt, die Strafe und den Tod habe ich mir selber verdient. Manchmal zwar unbewusst, aber oftmals auch bewusst habe ich gelogen. Bewusst Sünden mir in meinem Herzen vorgenommen, sehr bewusst gegen die Gebote Gottes verstoßen. Nicht immer, aber manchmal wirklich sehr bewusst. Und dann aber, als ich diese Hinwendung zu Gott gezeigt habe, Dann offenbarte Gott die Größe seines Herzens und die Tiefe seiner Liebe. Und die offenbarte auch jedem von uns. Die hat er euch auch offenbart, die ihr Kinder Gottes seid, die ihr diesen Jesus Christus angenommen habt und die es nicht sind. Wenn du dich zu Gott bekehrst, dich zu ihm hinwendest, dann zeigt er die Größe seines Herzens und die Tiefe seiner Liebe. Er erbarmt sich über dich, wie er sich auch über mich erbarmt hat. Und weshalb? Jesus ist ja kein Weltraumtourist gewesen, der einfach nur so zum Spaß in diese Welt gekommen ist, sondern er ist gekommen, weil es einen Grund dafür gab. Und aufgrund seiner Leiden, aufgrund seiner Heldentat am Kreuz, aufgrund von seiner Auferstehung 3 Tage später, schenkt Gott dir die Vergebung all deiner Sünden. Er wascht dich rein und er macht dich zu einem Kind seiner Familie. Punkt. Jesus sagte und sicherte uns allen das zu in Johannesevangelium, Kapitel 5. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Dieser Vers, Johannes 5, 24, hat mein Leben verwandelt. Damals war ich so 22 Jahre alt und ich war davon überzeugt, dass ich tatsächlich, dass mein Heil von mir abhängt. Verhalte ich mich schlecht? Bin ich weg vom Fenster, verhalte ich mich gut, sage Gott, na gut, Amadeus, heute hast du es noch geschafft, mal gucken, wie du dich morgen, so sein wird. Aber durch, wahrlich, wahrlich, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht. Weil ich so diese Vorstellung hatte, hatte ich Angst, irgendetwas überhaupt zu tun. Weil ich Angst hatte, ich werde stolpern, werde aus dem Glauben fallen und bin weg vom Fenster. Und Johannes 5, 24 sichert mir zu, heute, wenn ich das Wort Jesu höre und ihm glaube und seinem Vater, den gesandt hat, dann bin ich schon, zack, mit einem Bein in der Ewigkeit. Ich bin zwar hier mit euch, aber mit einem Bein bin ich im Reich Gottes. Ich habe das ewige Leben jetzt. Ich kann das mit aller Sicherheit sagen, weil ich an Jesus Christus glaube. Weil ich ihn angenommen habe, weil ich das Wort gehört habe und ich komme nicht mehr ins Gericht, sondern vom Tod bin ich zum Leben hindurchgedrungen. Das ist Jesu Zusage. Und so sagt auch Jesus weiterhin, wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Da ist die gute Nachricht und die schlechte Nachricht. Und Jesus sagt weiter, ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richtig. Und mein Gericht ist gerecht. Oder mit anderen Worten, mein Gericht ist fair. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Wenn Gott fair wäre, hätte keiner von uns eine Chance. Wenn Gott fair wäre, hätte Jesus nie sterben müssen. Denn er war der Einzige, der hier auf Erden gelebt hat, ohne Sünde, ohne Vergehen, ohne was Böses gedacht, gesagt oder getan zu haben. Aber aus seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit erbarmt sich Gott, und sagt, wenn du dich meinem Sohn anvertraust, dann schenke ich dir die Vergebung, die Jesus sich verdient hat. Und du hast ewiges Leben. Und dies ist die gute Nachricht, die Gott alle Menschen wissen lassen will. Die gute Nachricht von Christus, gültig für alle Menschen. Und diese gute Nachricht oder auch die schlechte Nachricht von der Verlorenheit aller Menschen, trieb Paulus an, loszuziehen. Denn ohne sie, ohne diese gute Nachricht, ohne das Evangelium, gehen alle Menschen verloren. Und das war der Grund, der Paulus und Barnabas und Petrus und Johannes und Thomas und all die anderen antrieb, Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus zu verkünden. Oder die auch Johann Gerhard Onken antrieb, den Gründer der deutschen Baptisten, die ihn dazu antrieb, die gute Nachricht zu verkünden, damit Menschen eben nicht verloren gehen. Und damals, in den Tagen von Apostel Paulus, so entstand die erste große Missionsreise, der dann noch andere folgten. Und am Ende dieser ersten Missionsreise, als Paulus und Barnabas zurück nach Hause wollten, da beschlossen sie nicht, den kürzesten Weg nach Hause zu nehmen. Gab ja nicht mal ein Flugzeug damals, wo man einfach hätte reinsteigen können und nach Hause fliegen, sondern sie beschlossen auf dem Rückweg, alle christlichen Gemeinden zu besuchen, die auf dem Hinweg entstanden waren. Der Rückweg war wie eine Abschiedstournee, wie eine Testamentverlesung, als sie diese Christen besuchten und mit ihnen redeten und sich von ihnen verabschiedeten. Was wären deine letzten Worte? Was wäre dir wichtig, deiner Familie oder Freunden zu hinterlassen? Ich habe so ein kleines Büchlein, das sind so Grabinschriften aus der ganzen Welt gesammelt. Manche sind total witzig. Manche berühren einen. Manche sind tiefgründig. Aber so dieses, was ist den Menschen wichtig? Was steht auf deinem Grab? Auf was möchtest du Leute hinweisen? Gibt es vielleicht irgendeine Warnung, die du aussprechen möchtest? Und Lukas, der Biograf nicht nur von Jesus, sondern durch sein Buch, die Apostelgeschichte auch von Paulus, berichtet uns von solchen letzten Worten des Paulus. Und zu finden sind sie in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, Verse 21 und 22. Und nachdem sie, das heißt Paulus und Barnabas, in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Also den Weg, den sie genommen haben. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Was sticht hier hervor? Erstens Bedrängnisse und zweitens viele. Definition von Bedrängnis, oder hier mal, um meine Ausbildung ein bisschen aufblitzen zu lassen, Thlepsis, das Wort, griechische Wort, Kummer, Leid, Drangsal, Beschwerden, Unterdrückung, Beklemmung, Beengung, Schinderei. Ich denke, ihr bekommt eine gute Vorstellung, was das Wort bedeutet. Und erstaunlicherweise bekommt ihr auch eine gute Vorstellung, was Paulus wichtig war, was er als seine letzten Worte mitteilen wollte. Und jetzt die große Frage an dich. Hättest du das erwartet? Paulus redete bestimmt länger als nur die 10 Sekunden, die man braucht, um Vers 22 vorzutragen. Ja, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger, ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben, sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Weshalb sprach Paulus nicht von großem Segen und Erfolg, der auf uns wartet? Wieso redet er nicht von einem Haus im Grünen, einem Boot auf dem See, von einem dicken Portemonnaie und von einer Gesundheit, mit der man sprichwörtlich immer und jederzeit Bäume ausreißen könnte? Es gibt ja auch gerade unter uns Christen Leute, die lauthals verkündigen, dass Gesundheit und Wohlergehen die natürlichen Folgen eines Gottesglaubens seien. Und sind wir nicht gesund, beziehungsweise sind wir nicht wohlhabend genug, dann glaubten wir auch nicht richtig. Der materielle Segen folge dem geistlichen Segen auf den Fuß. Wenn Gott dich liebt, dann bist du gesund und glücklich. Dann ist dein Portemonnaie dick gefüllt. Vor Freunden kannst du dich gar nicht retten. Alle lieben dich und du hast volles Haar und perfekte Zähne. Und dann kommt Paulus und erzählt, was das Wichtigste seinem Verständnis nach sei. Bleibt unbeirrt bei dem Glauben, der uns in der Bibel überliefert ist. Und vergesst nicht, dass das Leben kein Ponyhof ist. In das Reich Gottes werdet ihr aufgrund eures Glaubens ganz sicher hineingehen. Aber auf dem Weg dorthin werdet ihr viele Bedrängnisse erleben. Und wer etwas anderes behauptet, der betrügt euch. Erfolg und Wohlergehen sind noch nie die einzigen Zeichen der Liebe Gottes gewesen. Sie können es auch gar nicht sein. Das Buch Hiob im Alten Testament zeigt uns, und Hiob ist ja quasi sprichwörtlich, ich setze das mal voraus, dass er ein bisschen so die Geschichte kennt, aber das Buch Hiob zeigt uns, dass guten Leuten böse Dinge passieren können, weil wir in der Realität eines Krieges leben. Auch wenn der Krieg rein praktisch für uns weit entfernt ist und ich als Familienvater, oftmals sage ich Gott danke, dass ich nicht in Syrien leben muss, im Nahen Osten leben muss, in diesen Kriegsgebieten leben muss, weil es erschüttert mich, wenn ich sagen müsste, ich müsste morgens raus und versuchen, irgendwo einen Grasbüschel zu finden, damit ich für meine Kinder eine Suppe kochen könnte, aus dem, was ich dort auf der Straße oder auf dem Feld finde. Dass Gott uns davor bewahrt, das ist auch das Gute, was er uns getan hat, wofür wir ihn einfach nur loben können, aber die Realität ist ja da. Und trotzdem sind wir in einem Krieg. Ein Krieg von Satan entfacht, der sogar danach lechzte, den Sohn Gottes am Kreuz töten zu lassen. Im Buch Hiob ist es ganz klar, dass Satan, der große Gegenspieler Gottes, der sich selber zum Gott aufschicken möchte, dass er davon überzeugt ist, dass keiner von uns, du nicht einen Gedanken an Gott verschwenden würdest, du ihn auf keinen Fall lieben würdest, wenn es dir dreckig gehen würde. Wenn deine Gesundheit nicht hinterherkommen würde, wenn du etwas tun möchtest und es klappt einfach nicht, wenn du arm bist, wenn du nicht all die Geschenke hast, wenn dein Auto nicht dicker ist als das deiner Nachbarn, wenn es dir so dreckig geht, ist Satan davon überzeugt, würdest du Gott nicht lieben. Und weil er Gott eins auswischen möchte, weil er ein Gegner Gottes ist und weil er auf dem Weg dorthin jeden zerstören möchte, den er zerstören kann, deshalb haben wir oftmals diese Kämpfe, diese Bedrängnisse. Manchmal sind wir selber daran schuld, dass wir einfach Mist machen, dann müssen wir die Konsequenzen davon ertragen. Okay, das ist klar. Aber dass oftmals Leid und oftmals Trauer in dieser Welt sind, weil wir in diesem Krieg sind, von dem die Bibel uns berichtet. Schon von Anfang an, als Satan durch die Schlange Adam und Eva dazu gebracht hat, dass sie ihr Unglauben oder ihr Misstrauen, ihr Zweifel an Gott ausgedrückt haben. Und dass sie das getan haben, wovon Gott gesagt hat, das solltet ihr nicht tun. Dort, Anfang, 1. Mose 3,15, das Proto-Evangelium, wenn man so sagt, so wie Prototyp, so der Vorbote des Evangeliums. 1. Mose 3,15, Genesis 3,15, wo Gott zuspricht und schon Hinweis auf Jesus Christus, dass er sagt, der Same der Frau, Schlange, Satan, er wird dir den Kopf zertreten, aber du wirst ihm in die Ferse beißen oder in die Ferse stechen. Das heißt, Jesus wird umkommen, Jesus wird gekreuzigt werden, aber durch diesen Tod am Kreuz wird er den Kopf der Schlange, wird er den großen Lügner, den Mörder von Anfang an, wie Jesus ihn beschreibt, vernichten, besiegen. Der Sieg dauert noch ein bisschen, deshalb sind wir hier auf dieser Seite der Welt gefangen. Der Tod ist manchmal einfach die Tür, die wir aufstoßen, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Aber vergesst nicht, dass ihr in einem Krieg seid. Wenn jemand sagt, der Glaube ist ja total langweilig oder manchmal verkommt ja der Glaube oder das Christentum zu einer Teestunde in einem Wohnzimmer oder in der Gemeinde, man trinkt einfach Sachen und unterhält sich. Eigentlich ist es das größte Abenteuer, was es gibt. Weil es ist ein Krieg. Es ist ein Kampf um Menschen. Und es ist ein Krieg um die Seelen der Menschen. Ich bin manchmal erschüttert, dass ich so nachlässig oder gedankenlos mich auf dem Weg nach Eisenhüttenstadt mache oder egal, wo auch ich immer hinfahre. Und dass ich mir, wenn ich dort angekommen bin, dass ich mir bewusst mache, aber eigentlich habe ich einen Gegenspieler. Eigentlich habe ich einen Feind, der davon träumt, uns alle zu vernichten. Und wenn wir hier sind, in Sicherheit, wir scheren uns oder verbringen keine Minute des Denkens daran, was es ist, das zeigt dann einfach nur die Größe und die Barmherzigkeit Gottes, dass wir sicher sind in dieser Welt. Mein Vater berichtet mal, er nahm mal in Lettland, als wir gelebt haben, immer wieder mal so ein spiritistisches Medium, jemand, der sich mit Okkultem beschäftigt hat, böse Geister, Dämonen beschwor, immer wieder mal zum Gottesdienst. Und einmal auf dem Nachhauseweg erzählte mein Vater, weil sie fahren, er sitzt neben ihm und plötzlich sagt dieser Mann, um uns herum fliegen Dämonen rum. Aber sie können nicht an uns ran, weil hinter dir stehen zwei Engel mit gezückten Schwertern. Mache ich euch Angst? Ich hoffe nicht. Manchmal habe ich selber Angst vor dem, dass ich dann sage, okay, aber wer ist Jesus? Aber es gibt eine Realität da. Dieser Film Matrix, ich weiß nicht, wer von euch den Film Matrix gesehen hat, Matrix. Jemand hat mal gesagt, das hätte ein christlicher Film sein müssen. Weil in diesem Film geht es gibt eine Realität, aber die Realität stellt nicht alles dar. Es gibt eine Wahrheit dahinter. Und dann kommt natürlich der Erlöser irgendwann. Das ist ein, von den Themen her ist es ein voll christlicher Film. Und das ist das, was wir auch in unserer Welt verstehen müssen. Es gibt eine Realität, die wir nicht sehen, die aber da ist. Es gibt eine Realität. Deshalb ist der Christus gekommen. Und auch dieser Kampf gegen Mensch, das ist gerade mir so wieder so vor 2 Wochen so bewusst geworden. Nicht die Menschen sind, was heißt nicht die Menschen sind böse, aber es ist ja Satan, der sie dazu antreibt. Und unser Kampf ist ja nicht gegen Menschen. So wie es in der Bibel steht, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die dahinter sind. Das ist leider die Realität. Und Jesus sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt es ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und ein wenig später in Johannes 16 betonte Jesus das noch einmal. Er sagte, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Wir leben leider in einem geistlichen Krieg zwischen Gut und Böse, zwischen Gott im Himmel und Satan. Und Bedrängnisse sind dann leider völlig normal. Es tut mir leid, wenn ich eure Gesichter anschaue, dann diese Betroffenheit. Jesus sichert uns hier kein Friede, Freude, Eierkuchen zu, sondern er redet ganz offen von Kämpfen, die wir werden bestreiten müssen, manchmal sogar bis zu unserem Tod. Aber es muss natürlich nicht so weit kommen. Ja, Billy Graham, der über 50 Jahre lang immer in der Top 100-Liste der einflussreichsten Männer aufgelistet war, der so geschätzt wurde. Aber manchmal kommt es eben anders. Jan Hus, der 1415, der böhmische Reformator aus Prag, 1415, obwohl ihm freies Geleit zugesichert war, wurde er auf dem Ketzerhaufen verbrannt, nachdem er monatelang grausam in einer grausamen Haft gesteckt ist. 100 Jahre später, Martin Luther, er verkündet genau das Gleiche, was Jan Hus. Und was macht Martin Luther? Er verwandelt die Welt. Wenn es Jan Hus nicht gegeben hätte, hätte es vielleicht Martin Luther nicht gegeben, weil Johannes Eck, der große Gegenspieler bei der Debatte, bei dem Disput von Martin Luther, der meinte zu ihm an einem Punkt in dem Disput, der meinte, du gehörst verbrannt, weil du lehrst genau die gleichen Dinge wie Jan Hus und den hat die Kirche als Ketzer verbrannt. Und in einer Pause lief Martin Luther in die Bibliothek und überprüfte, was denn Jan Hus gelehrt hätte. Und er fand raus, er lehrt genau das aus der Schrift, wie er selber die Schrift verstanden hat. Und das war für Martin Luther dieser große Moment, wo er sagte, die Kirche hat sich schon mal geirrt. Weil das große Ding war, die katholische Kirche irrt sich nie, besonders nicht, wenn der Papst, na gut, spät ex cathedra spricht, in seiner von seiner Position als Papst her. Wieso geht es dem einen so und dem anderen so? Es muss nicht so weit kommen, aber Jesus sagt uns voraus, dass Schwierigkeiten, Bedrängnis sehr wohl unser täglich Brot sein könnten. Und wenn es dann so kommen sollte, dann sichert uns Jesus zu, habt keine Angst. Erschreckt euch nicht. Ich habe euch doch gewarnt. Ich habe es euch doch gesagt, dass es so kommen kann. Schaut doch, was die Menschen unter der Führung von Satan mir angetan haben. Also werden sie euch auch das Gleiche antun wollen. Und Jakobus, der Bruder von Jesus, der schrieb, meine Brüder, Jakobus 1, Verse 2 und 4, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Das ist dies, weshalb ich lachen muss, wenn ich von einer schlechten Nachricht erzähle, weil in Gottes Haushalt ist so komplett umgedreht. Weißt, wir freuen uns überhaupt nicht, wenn es uns dreckig geht. Jakobus sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Verkehrte Welt. Statt dass Jakobus sagt, hey, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, dann solltet ihr mal euren Glauben überprüfen, denn es ist ja klar, dass bei euch irgendetwas falsch läuft. Nein, genau das Gegenteil. Jakobus sagt, freut euch, mit euch ist nichts falsch, ihr liegt nicht verkehrt. Haltet aus. Und wenn ihr aushaltet, dann werdet ihr gestärkt aus diesen Bedrängnissen hervorgehen. Und Bedrängnisse sind die Realität. Ob es nun deine Gesundheit ist, ob es deine Nachbarn sind, ob es eine Arbeitssituation ist, ob es deine Familie ist, ob es Druck ist von der Arbeitsstelle, dass du verlacht wirst, deswegen, weshalb, was du glaubst, dass du einfach Druck auf dich ausgeübt wird. Bedrängnisse sind die Realität. Aber der Zweck dieser Bedrängnis ist, dass euer Glaube und euer Vertrauen an Standkraft und Ausdauer gewinnt. Dass ihr unbeirrt bei eurem Glauben bleibt und dadurch erst Gott als den erkennt und erkennen könnt, der fähig ist, euch aus jeder Krise zu retten. Petrus auf dem Wasser. Auch so eine Geschichte. Petrus ist immer berühmt dafür, dass, was er auch immer von Jesus Christus verstanden hat, er reagiert sofort drauf. Er sagt, wenn es so ist, wenn ich das so verstehe, ich tu's. Jesus läuft auf dem Wasser ihm oder den Jüngern entgegen oder an ihnen vorbei und Petrus sagt, wenn du es wirklich bist, sage ich soll kommen und ich komme. Und Jesus sagt, komm. Und er steigt raus. Bei uns Christen normalerweise ist es so, dass wir sagen, Petrus ist der Depp. Der Kleingläubige. Na, das heißt, im Boot sitzen 11 Männer, die sind alle die Superhelden, sie sind ja ganz sicher, sie wussten ja, was richtig ist und was falsch ist. Falsch war es, aus dem Boot zu steigen. Petrus hat sich mal wieder in ein Fettnäpfchen gesetzt. Petrus hat aber zwei Dinge den allen anderen voraus. Das erste ist, er weiß, wie es sich anfühlt, auf Wasser zu laufen. Das ist eine Erfahrung, die ich ganz gerne, vielleicht könnt ihr es ja auf Rügen ausprobieren. Versucht es mal. Ich frage mich echt, wie es war, auf dem Wasser zu laufen. Weil es war es nass, ist man eingesunken, war es hart wie ein Brett, keine Ahnung. Aber Petrus hat etwas erlebt, wovon die 11 anderen keine Ahnung haben. Und zweitens, er weiß, dass wenn er in Not zu Jesus schreien sollte, wie er ja geschrien hat, als er diese große Welle kam und er plötzlich all Zutrauen verlor, dass er dann zu Jesus schrie, Herr, rette mich oder hilf mir. Als er das tat, er weiß, dass wenn er in Not zu Jesus schreien sollte, dann kommt der sofort und unmittelbar zu seiner Rettung herbeigeeilt und zieht ihn raus. Jesus hat ihm dann zwar diese Herausforderung hinterlassen, hat gesagt, du Kleingläubiger, Jesus sagt, das Schöne an Jesus ist, dass er dir die Liebe, Barmherzigkeit zeigt, die du brauchst. Und gleichzeitig schmeißt er dir aber auch noch eine Herausforderung hin und sagt, aber du eigentlich, so auch mit Thomas. Thomas, wenn du es brauchst, berühre mich. Sieh, dass ich wirklich der bin, der ich bin. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Mit der Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, wo Jesus sagt, das solltest du nicht mal mehr tun. Keiner hat dich verurteilt, ich dich auch nicht. Aber geh und sündige nicht mehr. Und mit Petrus, hier, ich errette dich. Hier, du bist ganz sicher wieder bei mir. Aber klar, wieso hast du gezweifelt? Ein Glaube, aber an Gott, gestärkt durch solche Erfahrungen, ist mehr als Gold wert. Und Jesus sagte deshalb in Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist unsere Zusage. Das ist unser Vertrauen. So wie Jesus sagte, nicht zu niemand wird euch oder uns aus seiner Hand, wird uns aus Gottes Hand herausreißen können. Wir sind in ihm sicher, egal was kommen mag. Und es werden Bedrängnisse kommen. Das ist die Realität. Und so hat Jesus uns keine Kaffeefahrt oder Butterfahrt durch das Leben zugesichert. Aber er hat uns eine ganz sichere Ankunft bei ihm und bei seinem Vater im Himmelreich versprochen. Und darauf bauen wir. Deshalb wollen wir uns auch nicht von Kämpfen, Herausforderungen und Bedrängnissen erschrecken lassen. So wie Paulus und Barnabas dann den Jüngern gesagt haben, durch viele Bedrängnisse werden wir in das Reich Gottes hineingehen müssen, aber seid unbeirrt im Glauben, bleibt dran. Paulus hat bestimmt mehr als nur diese zwei Sätze hier gesagt, aber Gott war überzeugt in seiner Allwissenheit. Er war überzeugt, dass genau diese zwei Sätze das sind, was wir wissen müssen, damit wir eben nicht zugrunde gehen, sonst wären sie nicht überliefert worden. Und auch wenn unser Leben kein Zuckerschlecken sein sollte und wir doch so gerne einen Ponyhof hätten und wir das vielleicht auch sehnsüchtig erwarten, sagt Gott, das ist nicht die richtige Einstellung. Und dass es dir dreckig geht, das ist kein Zeichen dafür, dass Gott dich nicht liebt. Und so schrieb Lukas dies für uns auf. Dies ist, was wahr und richtig ist. Und dann zeigt sich in all den Bedrängnissen unseres Lebens die Größe und die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Denn mit Überzeugung sagen wir dann gemeinsam mit Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Amen.
Vielleicht muss ich doch noch was hinzufügen. Die Predigt, die Kai-Uwe immer macht über die, was heißt immer, in letzter Zeit, die drei Freunde, wo es gerade das sehr aufzeigt, dass Gott in seiner Größe ist fähig, uns aus allem zu retten. Und wenn nicht, es könnte trotzdem so sein, dass wir durch Dinge hindurchgehen müssen. Aber durch das auch, was dieses Lied gesungen hat und auch der Vers, den wir da nicht gesungen haben, dass Gott uns in jeder Gefahr beisteht, das ist die Realität. Nur schminkt es euch ab, dass das Leben mit Christus ein Ponyhof ist. Kann es ja gar nicht sein, weil es diesen Feind gibt. Und das können wir auch bezeugen. Und Gottes Liebe lässt sich nicht daran ermessen, ob ihr gedankenlos durch euer Leben schwirren könnt, oder ob ihr ständig kämpft. Daran lässt sich Gottes Liebe nicht ablesen. Gottes Liebe lässt sich daran ablesen, dass er sein Leben für dich gegeben hat, er dich gerettet hat und er in jeder Krise mit dabei ist. So wie dieses Gedicht von den Fußspuren im Sand, wo der eine Person nachts träumt, das Leben sind wie Fußspuren im Sand. Er blickt zurück und schaut, wie er mit Jesus oder mit Gott gegangen ist. Und das sind zwei Paar Fußspuren. Und dann merkt er, hey, zeitlich sieht man dann nur eine Spur Füße im Sand. Und er merkt, das ist doch genau da in den Krisen. Und er klagt Gott an und sagt, hey, wieso hast du mich gerade in den Momenten verlassen, wo ich diese Krisen durchlebt habe? Und Gott sagt zu ihm, das war nicht so, sondern in den Zeiten einer Krise, da habe ich dich getragen. Das ist die Realität, das ist die Zuversicht, das ist mein Glaube, das ist die gute Nachricht. Ich möchte euch den vielleicht jetzt betrügerisch wegnehmen, dass mit Jesus das Leben einfach nur Zuckerschlecken ist. Das ist es nicht. Gottes Liebe lässt sich nicht daran ablesen, ob deine Gesundheit perfekt ist, ob keine Schwierigkeiten dich treffen. Darauf kommt es nicht an, sondern dann in diesen Schwierigkeiten unbeirrt beim Glauben zu bleiben. So wie Petrus zu erleben, dass wenn er schreit, Herr, hilf mir, dass Jesus sofort mit einem Schritt da ist und zieht ihn heraus. Und dann geht das Leben weiter. Es gibt kein Ein. Das Leben mit Jesus für uns als Menschen ist einfach nur das einzige Glückverheißende.
Aber Glück ist mehr als nur das, was um mich herum umgibt. Leider. Dass wir uns an Dingen erfreuen können, sagt er ja auch. Das heißt, ich erfreue mich an ein schnelles Auto. Jörg hat mich gefragt, nun wisst es. Ich freue mich darüber, dass es solche Dinge gibt. Als wir es gekauft haben, vorher hatten wir einen kleinen Saphira, unsere Mädchen sind groß, es ist totaler Luxus, im Auto zu sitzen. Solche Dinge zu haben, eine Wohnung zu haben oder auch Dinge drumherum oder Urlaub haben zu können. Das sind die Geschenke, über die wir uns freuen. Da zeigt sich vielleicht dann die Schönheit der Schöpfung, wie sie mal gewesen ist. Aber die Realität ist manchmal so, dass Leben auch einfach nur ein Kampf sein kann. Aber Gottes Liebe lässt sich nicht darin für dich ablesen. Er liebt dich. Es ist nicht. Was kannst du tun, dass er dich weniger liebt? Nichts. Weil er dich schon geliebt und sein Leben für dich gegeben hat, als du noch ein Sünder warst. Punkt. Und jetzt ist er noch mehr auf deiner Seite. Und das ist diese Zuversicht, dass er, dieser Mann der Schmerzen, der selber am Kreuz gehangen hat, dass er weiß, wie es dir geht, dass er selber sein Vater ist ja irgendwann gestorben. Deshalb wird ja von Josef nicht mehr geredet, also sein irdischer Vater. Die Sorge um die Familie, er als der Zimmermann, der für das Einkommen der Familie sorgen musste, der sich überlegen sollte, wo bekomme ich Sachen für meine Geschwister und für meine Mutter. All das, was euch im Leben bewegt, das hat Jesus erlebt. Und deshalb ist er der perfekte hohe Priester. Und in all dem hat er überwunden. Und mit Jesus Christus, der die Welt überwunden hat, haben wir auch den Sieg. Und das ist die gute Nachricht. Und deshalb, wenn ich das sage, deshalb lache ich eigentlich, weil aus der Sowjetunion kommen, mein Vater zweimal in Sibirien, der Großvater zweimal in Sibirien, mein Cousin in der Roten Armee umgekommen. Das Leben kann grausam sein und trotzdem, so wie die drei Freunde von Daniel, ich würde nichts aufgeben um diesen meinen Gott, weil er der Einzige ist, der tragfähig ist. Als Richard Wurmbrand, der in Rumänien für seinen Glauben für Jahre im Gefängnis war, gefoltert wurde. Ein Politoffizier, also Kommunist, kam zu ihm und sagte, wann gibst du endlich deinen dummen Glauben auf? Da sagt Richard Wurmbrand zu ihm, wenn man eine Brücke baut, ist der Test für die Tragfähigkeit der Brücke nicht, dass eine Maus drüber laufen kann, sondern ein Zug muss drüber fahren können. Hat gesagt, du als Atheist, in Zeiten, wenn es dir gut geht, Es ist kein Beweis dafür, dass der Atheismus richtig ist, wenn es dir gut geht, sondern wenn die Krisen dich treffen, was trägt dich dann durch? Kann ein Zug über deine Brücke rüberfahren? Das ist der wahre Test. Und mit dem, was wir von Jesus Christus wissen, wir haben einen Glauben und einen Herrn. Jeder Zug kann drüber donnern und die Brücke ist tragfähig. Und das ist meine Zuversicht. Und darauf bauen wir. Und so wollen wir uns erheben, wem es möglich ist. Und ich möchte euch den Segen zusprechen, bevor wir mit dem letzten Lied den Gottesdienst abschließen werden. Und lasst es euch wirklich zu Gemüte führen, diese Worte. Der Herr, der allmächtige Gott, er segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen guten Frieden. Amen.